Liebe Gemeinde, Jona und ich, wir sind uns sehr nah. Ich entdecke zum Beispiel, dass uns beiden, also mir und Jona, sehr viel daran liegt, dass alles so bleiben möge, wie es ist. So wie Jona möchte auch ich nicht unbedingt verunsichert werden, mir von Gott meine Lebensziele oder Lebensplanung durcheinanderbringen lassen. Und Jona scheint sich das auch eine Menge kosten zu lassen. Eine kleine Nebenbemerkung im hebräischen Text lässt nämlich aufhorchen. In unseren deutschen Übersetzungen im Luthertext heißt es, nachdem Jona mit hängender Zunge im Hafen endlich ein Fluchtschiff gefunden hat, wie folgt. Ich lese: Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein. Aber im Hebräischen, da gibt es da diesen ganz kleinen und feinen, aber entscheidenden Zusatz. Da heißt es nämlich wörtlich, da zahlte er das Geld für das ganze Schiff. So verzweifelt ist mein Bruder Jona. So verzweifelt, dass er sich das alles kosten lässt. So viel lässt er sich die Flucht vor Gott kosten. Er zahlt für das ganze Schiff, er zahlt für alle Mitreisenden praktisch mit. Das ist, als ob mir eine Kreuzfahrt so wichtig wäre, dass ich den Fahrpreis für alle mitbezahle, nur um sicher zu gehen, dass das Schiff auch abfährt, dass es auch wirklich pünktlich abfährt, dass es so schnell wie möglich abfährt. So viel lässt Jona sich das Ganze kosten, um so schnell wie möglich verschwinden zu können. Nur am Rande seht ihr ebenso wie ich den Jona-Erzähler hier ganz hintergründig schmunzeln bei dem, was er da geschrieben hat. Ich höre ihn geradezu flüstern: Recht so, sagt er, zahl nur, du Narr. Die Rückfahrt in Gottes Fischfähre wird dann kostenlos für dich sein. Was bist du nur für ein Narr, vor Gott fliehen zu wollen? Liebe Gemeinde, für Jona scheint nur eins zu zählen. Weg aus Gottes Augen, weg aus seinem Blick, weg aus seiner Reichweite. Als Info: In den Augen der Juden war Tarsis damals das Ende der Welt. Weiter ging es nicht. Ich traue mich und wage es einmal, einen scharfen Blick auf uns Christen im Spiegel des Jona zu werfen. Jona soll nach Osten gehen, aber in Richtung Westen flieht er. Wir Christen haben uns die Liebe auf die Fahnen geschrieben, denn Christus hat uns darauf verpflichtet. Aber die Blutspur der Christenheit in unserer Menschheitsgeschichte ist ein großer Fluss geworden. Jesus trägt uns auf, unsere Feinde zu lieben. Aber jahrhundertelang sind wir mit Gott und König und Vaterland gegen die Feinde zu Felde gezogen. Das griechische Wort Ekklesia, das in unseren Bibeln immer mit Gemeinde oder Kirche wiedergegeben wird, heißt wörtlich Herausgerufene. Herausgerufene. Aber wir Herausgerufenen haben dicke Mauern gebaut, um uns dahinter zu verschanzen. Und der Unterhalt dieser dicken Kirchenmauern ist heute für die Institution Kirche kaum noch bezahlbar. Paulus hat es meines Erachtens in seinem Brief an die Christen in Rom, er hat das Dilemma sehr präzise formuliert, was ich selbst auch fühle. Er schreibt im 7. Kapitel: Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern das, was ich hasse, das tue ich. Das Wollen habe ich wohl, aber das Gute zu vollbringen, das gelingt mir nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, ruft er, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Wenn ich da also sehe, wie Jona, der fromme und katechismustreue Jude, vor Gottes Auftrag flieht und davonspringt, dann sehe ich mich selbst davonspringen. Und so haben wir das doch bis auf wenige Ausnahmen ja eigentlich immer gemacht in unserer Christentumsgeschichte. Das eine gesagt und das andere getan. Gottes Wort gehört und unser eigenes Schäfchen ins Trockene gebracht. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wenn wir nicht in unserer Christentumsgeschichte überwiegend christliche Jona-Menschen gewesen wären, wenn wir nicht überwiegend Gottesflüchtlinge gewesen wären, vielleicht, ja, vielleicht hätte die Weltgeschichte einen anderen Verlauf genommen. Ich sehe uns da als Christenheit neben Jona auf einer ständigen Flucht. Wir wissen genau, dass wir anders leben und handeln sollten, aber wir scheuen die Mühe und der Praxis. Wir kneifen. Wir fliehen lieber. Aber wenn wir uns nun schon so mit Jona vergleichen, dann auch bitteschön mit Ninive. Sind wir vielleicht selbst schon zu einem Ninive geworden? Wir haben ja vorhin schon von dieser merkwürdigen Nähe zwischen Jona und Ninive gesprochen, zwischen Christen und Heiden gesprochen. Ja, ich habe so das Gefühl, die Ahnung, dass wir auch Ninive sind. Und deshalb haben wir auch nicht die geringste Veranlassung, uns Ninive gegenüber zu erheben. Ich spreche jetzt nicht speziell von der Großstadt Berlin und der politisch und wirtschaftlich teilweise auch zweifelhaften Kultur in unserer Stadt. Ich spreche im Moment nur von uns als protestantische Kirche in Deutschland, zu der auch wir als baptistische Kirche gehören. Uns unterscheidet von Ninive vielleicht manches partiziell, aber nichts generell. Und wenn wir den Ausgang der ganzen Jona-Geschichte schon jetzt einmal in den Blick nehmen, dann müssten und können wir sagen, uns unterscheidet Gott sei Dank nichts grundsätzlich von Ninive. Denn damit unterscheidet uns eben auch nicht die Chance zur Umkehr. Die Chance zur Umkehr, die die Jona-Geschichte allen Menschen eröffnet, auch allen Christen. Und darum brauchen wir bei aller Kritik und bei aller Selbstkritik die Hoffnung weder für die Kirche noch für die Gemeinde noch für uns selbst persönlich jemals aufgeben. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel, was Ninive hören muss. Ninive, die große gottlose Stadt, sollte von Jona hören, dass sie eben gottlos war und dass Gott dem ganzen boshaften Treiben ein Ende machen wird. Ihr Lieben, das ist ja das Gute an Gottes Strafgerichten, dass es gar keine Strafgerichte sind. Es sind nichts anderes als schützende Maßnahmen. Man muss sagen, es sind Begrenzungsgerichte sozusagen. Gott begrenzt das Böse, sodass die Schlechtigkeit nicht hemmungslos weiter wuchern darf. Das sind seine Strafgerichte. Aber wann Gott den Zeitpunkt dafür gekommen sieht, das bleibt meist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis, ihr Lieben, wird mir persönlich und mit mir wahrscheinlich vielen Christen oft zu einer großen Glaubensanfechtung. Aber das ging Menschen in der Bibel nicht anders, wie wir in vielen Klagepsalmen nachlesen können. Das Schreien, wann begrenzt du das Böse endlich? Und das dürfen wir Gott auch vor die Füße werfen, wenn wir an den Gaza denken, wenn wir an die Ukraine denken. Wir leben in einer Gesellschaft, die den Titel christliches Abendland ja nur noch pro forma trägt. Insofern sehe ich, wie vorhin schon ausgeführt, keinen Unterschied zu Ninive. Was Gott will, welche Werte ihm wertvoll sind, danach fragen ja in unserer Gesellschaft die wenigsten, vermutlich auch immer weniger Christen. Was muss denn unser Ninive, was muss unsere Gesellschaft von uns Christen hören? Welche Botschaft ist es, die wir nicht kleinlaut verschweigen dürfen? Also unser Wort an Ninive wird sicher nicht so kurz angebunden sein wie die Botschaft Jonas. Die hatte nämlich nur drei Worte. Die lautete: Strafgericht über Ninive. Ich sehe Jonas vor mir, wie er das so rausposaunt. Es wäre zu billig, wenn wir vom sicheren Kirchturm aus herunterrufen würden: Ihr seid gottlos und das wird sich Gott nicht länger gefallen lassen. Aber haben wir es nicht lange Zeit so gemacht? Vom sicheren Kirchturm aus? Ich war gestern zu einem Gespräch zur Vorbereitung einer Beerdigung. Ein 93-Jähriger, treues Gemeindeglied, ist verstorben. 5 Kinder, die jetzt alle schon über 60 sind. Ich musste ihm noch zu Lebzeiten und im aktiven Dienst damals versprechen, dass ich ihn einmal beerdigen werde. Alle 5 Kinder mit ihren Familien haben mit Glauben und Kirche nichts am Hut. Und als ich dann gestern in diesem Gespräch die Kinder vorsichtig, sensibel versuchte zu fragen, wieso kam es, dass ihr einen ganz anderen Weg eingeschlagen habt? Euer Vater war weit über 20 Jahre eine Säule in der Gemeinde, treibende Kraft, über 20 Jahre Gemeindeleiter, im Bund aktiv, in vielen Gremien gesessen. War sein Leben so widersprüchlich? Nein, nein, sagten sie, das Leben war nicht so widersprüchlich. Aber Gemeinde haben wir immer als eine Art Gefängnis empfunden. Als einen Bereich, der mit der Welt, mit unserem Leben nichts zu tun hatte. Da war die Welt und die Gesellschaft und hier war der sichere Hafen die Gemeinde. Unsere Fragen, die werden, kamen kaum vor. Haben wir es nicht lange Zeit so gemacht? Vom sicheren Kirchturm ausgerufen: Ihr seid gottlos. Und das wird sich Gott nicht auf Dauer gefallen lassen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir unserer Gesellschaft distanziert gegenüberstehen, besserwisserisch anprangern, was schiefläuft, wenn wir nichts weiter zu sagen haben als die Sünde ist der Leute Verderben, dann sollten wir besser den Mund halten. Denn so ein kaltherziges Wort wird ganz sicher nicht angenommen von unseren Zeitgenossen. Zu Recht nicht, wie ich finde. Und dass Gott diese Welt liebt, das würde so auch keiner erfassen können. Gut also, wenn wir nicht einfach nach Ninive hineinmarschieren und trotzig ausrufen, diese Gesellschaft wird untergehen. Und dennoch muss doch unsere Welt die christliche Stimme hören. Auch bei Themen, die ihr überhaupt nicht gefallen. Themen, die Gott wichtig sind, in der Gesellschaft aber tabu. Hier müssten wir als Christen mutiger werden. Und jetzt fragt ihr bestimmt, ja, welche Themen? Diese Verantwortung nehme ich euch nicht ab. Welche Themen? Darüber muss jede Gemeinde für sich diskutieren und herausfinden, wo sie ihre Stimme erheben muss. Ich habe den Eindruck, wir alle stehen mit einem Fuß schon im Schiff nach Tarsis, weil wir genau spüren, dass Gott unsere Gesellschaft auch durch uns in Frage stellt und dass er das durch uns tun möchte und dass dies für uns sehr ungemütlich werden kann. Wer redet schon gern in diesen Tagen der Klimaveränderung von Wohlstandsverzicht? Können wir noch von Gewaltlosigkeit sprechen angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine oder des Krieges im Gaza? Ganz zu schweigen vom Schutz ungeborenen oder altgewordenen Lebens. Mit solchen Themen macht man sich nicht überall beliebt. Doch wenn wir Christen schweigen und lieber im Schiff nach Tarsis fahren, wer erhebt dann eigentlich die Stimme für Gott, der ja nichts anderes will als das Leben für alle Menschen? Und verrückt, wenn wir Christen uns dann doch einmal aufraffen, um unserem Auftrag eventuell nachzukommen, dann fangen wir an, uns gegenseitig ein Bein zu stellen. Denn wir beurteilen unsere Gesellschaft ja sehr unterschiedlich. Die Gruppierungen der politischen Meinungen gehen ja oft quer durch eine Gemeinde hindurch. Die einen warten darauf, dass endlich einmal sogenannte linke Themen aufgegriffen werden. Globalisierung begrenzen, Asylbewerber schützen, Rüstungsexporte stoppen. Religionsfreiheit für alle, auch für Muslime und so weiter. Und die anderen möchten lieber die konservativen Werte in den Vordergrund stellen. Schutz von Ehe und Familie, Aufhebung der Abtreibungsmöglichkeit und vieles andere mehr. Da tritt doch eigentlich schon innerhalb jeder Gemeinde die Spannung unter uns ganz offensichtlich zutage. Und oft ärgern sich die einen, wenn die anderen nur vom Brennpunkt A reden und nicht zugleich auch vom Krisenfeld B und umgekehrt. So aber stellen wir uns gegenseitig immer wieder ein Bein. Wenn wir schon politische Vielfalt auch in unseren Gemeinden haben, wenn wir die Gesellschaft schon unterschiedlich einschätzen, dann könnte das doch eigentlich eine Ergänzung sein, die uns davor bewahrt, blinde Flecken aufzubauen und zu haben. Was muss das Ninive, in dem wir leben, von uns hören? Wo sind christliche Stellungnahmen gefragt? Nicht überheblich, sondern differenziert und kenntnisreich, abgewogen, verbindlich im Ton und klar in der Sache? Wo sollte ich zum Beispiel einen Leserbrief schreiben und mir dabei durchaus einmal die Zunge verbrennen? Wir werden es oft nur gemeinsam herausfinden können. Allein fühlen sich die meisten von uns dafür vermutlich überfordert. Wo wir das Gemeindeleben nur für die frommen Themen reservieren und unsere Gesellschaft draußen lassen, da gleichen wir Jona, der wie ein ängstlicher Vogel die Fliege macht, der in die Gegenrichtung statt nach Ninive geht. Jona ist ein Spiegel, zumindest für mich. Abschließend noch eine dritte Beobachtung aus dem ersten Kapitel. Gott erreicht sein Ziel, trotz Jona. Gott möchte alle Menschen, Gott möchte alle Völker erreichen. Als Botschafter hat er sich das jüdische Volk ausgesucht. Ganz klein, ganz mickrig. Und Jesus selbst hat das später bestätigt, im Johannesevangelium nachzulesen. Da sagt er, die Rettung kommt von den Juden. Punktum. Klare Sache. Eine Fußnote ist notwendig. Für mich persönlich ist das jüdische Volk nicht gleichzusetzen mit dem Staat Israel. Israel ist in meinen Augen ein ganz säkularer Staat, wie jeder andere auch, und ist auch so zu bewerten. Ich setze diesen Staat nicht mit dem jüdischen Volk der Bibel gleich. Dies als Fußnote. Der Jude Jona sollte schon für Ninive damals der Rettungsbote Gottes sein. Er versteckte sich aber im Schiff. Nun kommt der Sturm, dem selbst die hartgesottenen Seeleute nicht standhalten können. Alle beten nach guter heidnischer Sitte zu allen möglichen Göttern. Bloß keine Gottheit übersehen, die vielleicht gerade zuständig sein könnte. Liebe Gemeinde, was passiert hier eigentlich? Es ist scheinbar der erste interreligiöse Gottesdienst der Menschheitsgeschichte. Zum Beispiel wird vorher von keinem anderen berichtet. Es ist das erste interreligiöse Gebet. Not bringt zusammen. Da fragt niemand mehr nach theologischen Richtigkeiten. Da wird gebetet, was das Zeug hält. Volles Rohr, würden die jungen Leute heute sagen. Einige rollen Gebetsteppiche aus, andere verhüllen ihren Kopf. Manche entblößen sich, andere ritzen sich blutig. Da haben die einen ihre Artemis-Statue im Schoß, andere umklammern krampfhaft ängstlich ihre Baal-Figur. Während die einen ihre Gebete leise murmeln, schreien andere, was das Zeug hält, ihre Gebete mit aller Kraft heraus. Es ist eine interreligiöse Veranstaltung in ihrer ganzen verwirrenden Vielfalt. Man kann es eigentlich kaum glauben, dass ein jüdischer Erzähler ohne jede kritische Bemerkung von dieser anstößigen Götzenverehrung berichtet. Aber das ist kein Wunder, ihr Lieben. Denn was hier erzählt wird, kannten die meisten Juden aus dem Alltag ihrer Zeit. Sie waren nicht mehr unter ihresgleichen, sondern sie lebten vereinzelt in der Zerstreuung, in der Diaspora, mitten unter fremden Religionen, so wie wir ja eigentlich heute auch. Multireligiös war ihr Lebensumfeld geworden in der Spätzeit der jüdischen Bibel, als das Jona-Buch geschrieben wurde. Aber eine Religion fehlt, komischerweise. Liegt da nicht noch einer unten und schläft? Wieso betet der eigentlich nicht mit? Tja, Jona, so ist das, wenn man vor Gott wegläuft. Selbst die Heiden beten so schlecht und recht sie können. In der Not lernt eben jeder irgendwie beten. Aber du, Mann Gottes, Du betest nicht. Sie holen ihn rauf. Sie ahnen, dass er das Ziel von Gottes Zorn sein könnte. Und Jona ahnt es auch. Sie losen den Schuldigen aus allen Anwesenden aus. Die Götter sollen entscheiden. Ein ganz übliches Verfahren in allen Religionen des Altertums. Jona will seine Strafe tragen und ins Meer geworfen werden. Verrückt. Er will immer noch nicht umkehren von seiner Flucht. Lieber will er sterben. Die Matrosen trauen sich das anfangs nicht. Sie rudern, was das Zeug hält, aber alles nutzlos. Und schließlich werfen sie ihn mit Zittern und Zagen über Bord. Und das Meer wird still. Und dann heißt es, ich lese, da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für Jahwe ein Opfer und machten ihm viele Gelübde. Das ist kaum zu glauben. Eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Eine evangelistische Massenbekehrung ohne Evangelisten. Den hat man ja gerade erst entsorgt. Heiden aus allen Völkern beten den Gott Israels an. Nicht wegen Jona, sondern trotz Jona. Gott hat sie wenigstens erreicht. Gott hat sie nicht erreicht durch Jona, sondern trotz Jona. Gott lässt sich seine Absichten nicht verpfuschen durch einen ungehorsamen Boten. Gott kommt trotzdem zum Ziel. Jona kriegt es nicht mehr mit. Er ist eine Weile völlig außen vor. Gott aber bekommt die Ehre, die ihm gebührt. Ist das nicht mutmachend, Leute? Gott ist nicht an unsere Grenzen gebunden, auch nicht an die Grenzen unseres Gehorsams. Menschliches Versagen kann sein Reich vielleicht eine Weile bremsen, aber es nicht aufhalten, auf Dauer aufhalten. Und hier steckt für mich die gute Nachricht oder wie wir Christen sagen, hier steckt für mich das Evangelium in diesem ersten Kapitel, das irgendwo in jedem Bibeltext versteckt drinsteckt. Hier ist es, dieses Evangelium im ersten Kapitel. Gott sorgt dafür, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Gott kommt zum Ziel. Wir aber werden heute gefragt, soll Gott mit uns oder trotz uns zum Ziel kommen? Trauen wir uns, ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen? Glauben wir so, dass wir auch im Vertrauensgehorsam leben können? Oder stellen wir uns selbst ins Abseits, sodass Gott an uns vorbei handeln muss, damit sein Wille geschieht. Amen.